NDR Info. Nachtclub.
Sogar Pete von Elbow sind meine Gäste in der zweiten Stunde. Und die beiden kommen gleich zu Wort. Hier ist erstmal Musik von dem neuen Album Little Fictions. Hier ist Magnificent She Says. Magnificent She Says von Elbow von dem neuen Album Little Fictions. So, hi, how are you doing? Thanks for coming on the show.
Great, nice to speak to you. How are you doing?
I'm doing fine, thanks very much. And it's interesting listening to that song, Magnificent She Says, to start off. I think it sums up the band, really, the embodiment of the band, the way you've always been, that on the one hand, really beautiful sounding music, lush, with lots of soaring strings, and then your flat vowels, Guy's flat vowels set in. Yeah. You know, like with this, like mother's cigarettes and things like that, and it kind of brings it all down to earth again. So you've got this incredible ability to be kind of quite melodramatic, but also be really down to earth at the same time. So,
yeah, that's what I'm like as a person, actually.
Right. Well, which sums it up, isn't it? Yeah. I mean, has that been a kind of conscious stance of you through the years to achieve those both of those goals? Do you think? Is it just natural? Does it come natural to you?
It, you know, the way we've ended up sounding is just where the five of our opinions meet. No, it wasn't a conscious thing. I realised I enjoyed using colloquial terms in the lyrics because it helped locate a song in a time and a place. And all you're doing when you're writing lyrics is trying to elicit an emotional response from the listener, you know, either by telling a story or by sonically trying to change what's going on with the music or trying to offer something against it. I like to think that songs come from three places. The really good songs come from three places, very disparate, different places at once. So no, it's not never been a conscious decision. I think it's just our aesthetic concerns.
Right, okay. Yeah. Which you obviously still do have, and as ever, the album sounds like it's been done really meticulously. It always sounds very caring what you do. Nothing ever sounds haphazard, I think, when it comes down to Elba.
This album, though, was done a lot quicker than any previous album, sort of half the time, really. And we found ourselves, when we were in Blueprint for the last couple of months of the writing and recording, we found ourselves keeping original takes in probably 90% of the songs, I think.
It's a strange thing to get to your seventh record and realise that your attitude to your own work has shifted. Like, when we got our first record deal, it cost £1 million to make a record, even on a basic level, and you had to involve a producer and everything was done to tape. The whole landscape's changed and music's become more accessible to people who want to try it, which means it's getting more creative. I maintain there's never been a better time creatively to be a musician because there's no borders. It's tempting to see it as devaluing. It isn't. It's almost just freeing it up. It's like it's been democratised, weirdly.
Yeah, because it can be done more low budget, yeah.
Yeah, and people are making music for a handful of listeners, which is, I think, just so special. It's like making a painting for a member of your family or something. I think it's great. And in terms of our attitude to it, it's like, let's not cling to this record like a life raft. Let's let it breathe and be what it wants to be and make another one in the time that it would normally take us to make one record. Let's make two.
Guy sagt, es entspricht einfach seiner Mentalität und seiner Persönlichkeit, so wie die Musik von Elbow klingt. Auf der einen Seite ist die Musik so ziemlich melodramatisch und die Arrangements sind so schön saftig und üppig. Und andererseits hat die Band was Bodenständiges, also gerade seine Stimme mit seinem nordenglischen Akzent. Also wirkt immer besonders bodenständig und er sagt, es entspricht einfach seiner Natur und er denkt, dass sein Gesang, weil er dann so bodenständig klingt, trägt dann zur Authentizität der Band bei. Und er meinte, es ist einfach nur sein Versuch, ehrliche Geschichten zu erzählen. Und die Art von Musik, die sie machen, es spiegelt einfach so ihren ästhetischen Sinn wider. Und Pete sagt, dass das neue Album, Little Fictions, klingt zwar, als ob das sehr liebevoll gemacht ist. Ist es natürlich auch. Also ist es nicht, als ob sie gleichgültig gewesen sind, aber es entstand relativ schnell für ihre Verhältnisse. Die haben halb so viel Zeit gebraucht wie sonst. Und zum ersten Mal in ihrem Leben haben sie teilweise Demos übernommen sogar 90% der Fälle haben sie die ersten Takes, also mitgenommen quasi für die endgültige Produktion. Und das haben sie vorher nie gemacht. Also das hat sich schon was verschoben. Und Guy sagt, es ist interessant, dass nach 7 Alben stellen sie fest, dass sie gewissermaßen eine neue Attitüde entdeckt haben. Wenn sie zurückdenken, das Debütalbum entstand damals für 1 Million Pfund. Und obwohl es nur ein Debütalbum war, und heutzutage ist es einfach möglich, viel günstiger zu produzieren. Und deshalb sagt er, dass eigentlich hat es noch nie so eine tolle Zeit gegeben für junge Musiker, um überhaupt Musik zu machen, um anzufangen, weil sie diese kreative, billige, günstige Möglichkeiten haben, die einfach früher einfach nicht möglich waren. Und inzwischen gibt es keine Grenzen mehr. Und es gibt zwar die Theorie, sagt er, dass Musik dadurch entwertet wird, dass es irgendwie Wegwerfprodukt geworden ist, weil man das so billig schaffen kann, aber das sieht er nicht so. Er denkt, dass es tatsächlich was ganz Besonderes ist, wenn man in Zweifel wirklich nur Musik macht, die letztendlich nur ein paar Leute erreicht. Das hat auch einen ideellen Wert. Es muss nicht immer ein großes Publikum sein. Und was das neue Album betrifft, die haben das ganz entspannt gesehen. Manchmal haben sie ein neues Album als eine Art Rettungsboot gesehen. Sie müssen unbedingt ihre Karriere retten mit einem neuen, tollen Album. In diesem Fall haben sie gedacht, okay, wir geben uns zwar Mühe wie immer, aber wir werden nicht ganz so angespannt sein. Wir sehen es ein bisschen entspannter und mal sehen, was dann passiert. Und sie sind auch dementsprechend auch zufrieden mit dem Ergebnis. Yeah, because I mean, on the one hand, you have got like the Halle Orchestra and that, so well, it won't have been all that low budget, obviously. But on the other hand,
yeah.
But on the other hand, there is a certain sparseness about it. I think does that have something to do with the fact that your drummer left? I mean, did that seem to be like a big thing for you that you had to kind of that became more beat heavy, maybe as a result of that?
Yeah.
In terms of getting more electronic or whatever.
Yeah, I think in compensating for Richard leaving, we definitely have made our beatiest album.
Yeah.
I mean, we've always played with loops and samples and drum programming. In the past, but so Craig really, I would say, is half of the groove machine. So Craig sort of took charge on the drum program in front, and you know he found much of the samples and stuff. This is the first time we've written an album without a drummer in the room. The first time we've written an album without the drummer in the room, and in those terms. That's something else that speeded up the process, you know, just by virtue of there being one less opinion to consider.
Yeah. And so you might actually have the situation where people start dancing to your music, really. Like 20 years down the line.
I really don't know what we do with that. You know?
You call one song all disco, right, for a start. So it maybe encourage people to do that, yeah.
Yeah. Well, you know, if none of us are great dancers, if I'm honest.
I'm a good dancer.
Right, okay.
Apart from Pete, who's excellent.
Yeah, well, the next song we're going to hear is all disco. Which I think is one of the most interesting songs on the album. And
yeah.
It sounds like in some way you're pushing the music forward, really. It sounds a bit different to stuff you've done before. It sounds like a fresh angle to things.
We had a lot of music on that tune. There was a lot more music. And do you remember that? I was like, hang on a minute. Mute the organ. Now mute the guitar. Now mute the bass. And it was like, we were literally left with the beat. Something about the echoey percussion on the tune next to it, I mean, not a cool beat, really. It's a disco beat. But something about the echoey percussion has always reminded me of The Art of Noise. It feels like one of their early experiments.
Ja, ihr Schlagzeuger Richard hat vor kurzem die Band verlassen. Und das war natürlich ein bisschen krisenartige Situation für sie. Und es hat dazu geführt, dass das Album jetzt ziemlich so beatlastig geworden ist. Also was so programmierte Beats betrifft. Und Guy sagt, dass sie schon mal mit Samples gearbeitet haben in der Vergangenheit. Es ist nicht Neuland in dem Sinne, aber es ist jetzt eben verstärkt. Und dass Craig in der Band, er ist eigentlich hauptsächlich jetzt, also für das Programmieren von den elektronischen Effekten und von Beats und Samples verantwortlich gewesen. Und es war tatsächlich interessant, weil es das erste Mal in ihrem Leben war, dass sie wirklich ins Studio gegangen sind ohne einen Schlagzeuger. Das war schon ganz interessant. Und wir hören gleich ein Stück, das repräsentativ ist für diese neue Herangehensweise, und zwar All Disco. Und es war so ganz merkwürdig, wie das entstanden ist. Also es war eigentlich sehr als üppig arrangiert gedacht ursprünglich, aber dann nachher haben sie es tatsächlich so ziemlich sparsam gemacht am Schluss. Die haben das so umgeändert. Und Guy sagt, dass er findet die Perkussionsarrangements so interessant, so echolastig. Und das erinnert ihn auch an Art of Noise, wie Art of Noise damals geklungen haben. Und ja, er denkt, dass es tatsächlich so möglich ist, dass irgendwann eines Tages Elbow-Fans anfangen werden zu tanzen bei ihren Konzerten, was eine merkwürdige Vorstellung ist. Und er sagt, dass sie selber ganz schlechte Tänzer sind. Pete ist die Ausnahme, er kann sehr gut tanzen, aber ansonsten. Es ist nicht eine Band, die man normalerweise mit Disco, mit Tanzbarkeit in Verbindung bringen würde. Wir hören jetzt Old Disco, jetzt von dem neuen Album Little Fictions von Elbow. Das war Old Disco von Elbow, von dem neuen Album Little Fictions. Und Guy und Pete sind meine Studiogäste heute. And it's interesting, I think, that the album, you've called it Little Fictions. I get the impression that maybe you're implying that it's not maybe 100% autobiographical as it may have been in the past. I mean, is there any truth in that?
Well, actually, you know, it's a brilliant way, actually, of writing whatever I want. And then if anyone gets offended, I can say, the album title, man.
Little Fictions, yeah. So you can't sue me, mate. Yeah.
None of it's true, man. Yeah. But actually, I can write whatever I want. Yeah. In the terms of the song, Little Fictions refers to our personal constructs. At Thin End of the Wedge, you know, everybody edits themselves for public consumption now through social media. At the Fat End of the Wedge, when you fool yourself, you're somebody else, which happens when you're arguing, when you lose reason and start trying to win an argument, you turn into like a weird construct of yourself. That was what Little Fictions was referring to.
The actual track itself?
Yeah.
Yeah, okay. Yeah. Which is also, I think, most possibly one of the longest tracks you've ever made, isn't it?
Pete's very proud of that fact, aren't you, Pete?
I know, yeah.
It's real, it kind of like...
I was really proud with the birds on Build a Rocket Boy starting an album off. But yeah, I do like a long song. Yeah.
Right, okay.
But it's kind of like it's almost a few songs in one, though. It kind of develops, so I think... It's okay.
Yeah.
Ja, das neue Album heißt Little Fictions, also ja, kleine fiktive Geschichten, so könnte man es auf Deutsch übersetzen. Und ich habe den Eindruck, dass das Album vielleicht nicht ganz so autobiografisch ist für Guy, wie es sonst der Fall ist bei anderen Platten. Und das hat er gewissermaßen bestätigt. Und dass dieser Albumtitel vielleicht so eine Andeutung ist, dass es vielleicht so ist, dass es nicht unbedingt fiktiv ist, aber nicht so extrem wahrheitsgemäß wie sonst. Dass einfach andere Geschichten vielleicht erzählt werden, die nicht unbedingt mit ihm zu tun haben. Und das hat er gewissermaßen bestätigt gerade. Er meinte, dass der Vorteil ist, dass wenn er das Album so nennt, so kleine fiktive Geschichten, dass niemand ihm einen Vorwurf machen kann. Niemand kann ihm sagen, ja, du hast schlecht über mich geredet an einem Song. Weil er kann einfach sagen, wieso ist alles fiktiv? Das habe ich doch gesagt, ich bin jetzt schon aus dem Schneider. Aber er meinte, wenn man es jetzt ernsthaft betrachtet, ist es tatsächlich so eine Botschaft darüber, wie die Menschen in den sozialen Medien im Prinzip mit der Wahrheit sehr sparsam umgehen. Dass wenn sie irgendwas über sich selbst schreiben im Internet, bei den sozialen Medien, dass es oft nicht wirklich der Wahrheit entspricht oder die Wahrheit wird manipuliert, damit es dann besser passt für sie. Und es ist im Grunde genommen dann eine Bemerkung, ein Kommentar über diese Verlogenheit in unserer Gesellschaft, die immer mehr zunimmt. Und er sagt, dass es auch damit zu tun hat, dass die Menschen auch oft so eitel sind und so geltungsbedürftig sind, dass sie sich auch verstellen, um einen guten Eindruck zu machen in der Gesellschaft. Und das ist irgendwas, was er dann nicht richtig findet. Also wenn die Leute dann tatsächlich nicht wirklich treu sind, also sich selbst gegenüber, dass sie versuchen, irgendjemand anzusehen, den sie gar nicht sind, um Eindruck zu machen. Und gerade das ist jetzt die Botschaft von dem Titelstück des Albums, Little Fictions. Und das ist das längste Stück, das sie jemals komponiert haben. Und Pete sagt, dass er schon damals ganz stolz war auf das Stück The Birds von dem Album Build a Rocket Boys, das Eröffnungsstück des Albums. Das war auch sehr lang. Und er liebt solche lange Songs, sagt Pete. In diesem Fall mit dem Song Little Fictions ist es tatsächlich so, dass es besteht aus verschiedenen Teilen. Es ist wie eigentlich drei verschiedene Songs in einem. Und das Stück hören wir jetzt, Little Fictions, das Titelstück von dem neuen Album von Elbow. So, it's. Do you think it's the case that you're still as relevant as you always were in terms of like the greater scheme of things? Or do you get to a stage like after seven albums where you don't really think about that? You just get on with the job. I mean, do you actually kind of maybe grow out of the phase of trying to garner as much attention as you possibly can and to be as hip as you possibly can? Do you get to the point where you feel like we're above all that now? You know, we just get on with it.
Well, it's a strange one. The video to one of the songs here is made by Kevin Godley, Godley and Cream. And we asked him to do it because one of the songs, Gentle Storm, reminded us of Cry, I don't know if you remember that song. Do you remember that song?
A Godling Cream song?
Yeah.
Yes, I do, actually, yeah.
You don't know how to ease my pain, you don't know. And Gentle Storm reminded me of that song, Cry.
Right, okay.
Kevin Godley's from Presswich in Manchester, where we're all from. My mum says hello, by the way.
Oh, right, yeah. Yeah, send him my regards.
I will do. And, I phoned him up and I said, can we steal your greatest work in order to promote our song? Will you remake your most famous video for our video? And he said, you cheeky bastard. Absolutely. So we made a video that's exactly the same as Cry. It's just people's faces singing the words, melting into one another. It was interesting to me that everyone in the band remembered the song Cry,
mm-hmm.
apart from Craig, who's 2 years younger than the rest of us.
All right, okay.
So people under 40 are not aware of Godly and Cream and not aware of 10cc and not aware of Cry. Now, I know an awful lot of Elbow fans. That would totally be their cup of tea,
yeah.
and their era of music, potentially. So it felt like an opportunity for the band to acknowledge our older fans, mm-hmm. because they're the ones that have stayed with us from the beginning, and they're the ones that will probably stay with us for as long as we'll make records.
Yeah.
So, I mean, I don't know.
Those are the people actually giving you the longevity that you deserve, of course.
Yeah, and that allows us to not have to consider the youth, not have to try and stay trendy.
No, I understand that, yeah.
We can write about issues that 40-something parents have. We can talk about stuff that adults talk about, and we can reference things from the past that children won't understand.
Right.
And in those terms, we're more comfortable. It's like, well, hang on, these are our people, and we can write honestly because that's what they understand.
Ja, ich fragte die beiden, ob sie sich Gedanken darüber machen, jetzt, dass sie älter sind, ob sie immer noch so einen Hipness-Status haben wie früher oder ob ihnen das noch wichtig ist. Die sind natürlich noch prominent und noch bekannt und auch kommerziell erfolgreich. Aber sind sie immer noch so hoch angesehen, so was Hipness betrifft wie früher? Und ist das überhaupt ein Thema für sie? Und Guy meinte, es ist eigentlich interessant, weil sie gerade auch darüber Gedanken gemacht haben im Zusammenhang mit dem Song Gentle Storm auf dem Album. Und zwar gibt es ein Video dazu und das wurde dann produziert von Kevin Godley, und Lowell Cream. Und er sagte, es gab so einen ganz großen Hit, ganz lange her, es hieß Cry von Kevin Godley und Lowell Cream. Und hat festgestellt, dass Menschen, die unter 40 sind, das Lied nicht kennen. Also Craig von der Band, er ist 2 Jahre jünger als die anderen und er kennt den Song nicht. Aber die anderen kennen es alle. Und es ist eigentlich interessant, dass die älteren Elbow-Fans, sie kennen das Lied. Und die kamen auf die Idee, dann Kevin Godley zu fragen, ob sie nicht sein Video klauen könnten, beziehungsweise das einfach neu machen können, aber genau nachmachen können. Es war sein berühmtestes Video, das er damals gedreht hat für das Stück Cry. Und Kevin kommt auch aus Manchester, aus Presswich in Manchester. Und er sagte, das ist eine absolute Frechheit, was ihr vorhabt. Unverschämt, aber fand er lustig. Ich denke, machen wir mal. Und sie haben tatsächlich ein neues Video gedreht, das im Grunde genommen identisch ist wie sein Video von damals, Cry. Und sie denken, es passt zu diesem Lied Gentle Storm. Und damit haben sie auf irgendeine Weise, ja, es ist fast eine Metapher dafür, dass sie damit ihre älteren Fans anerkennen, die jetzt 40 plus sind. Und dass sie dann damals dabei waren, als Abo angefangen haben, dass sie immer noch da sind. Und dass sie der Band treu geblieben sind. Und sie werden wahrscheinlich für immer da sein. Also egal, wie lange die Band Musik macht. Und wir hören das Stück jetzt, Gentle Storm, von dem neuen Album Little Fictions von Elbow. I think it's interesting that what you've always managed to achieve is you've become really well known and quite prominent. But you don't really seem to get on people's nerves as celebrities normally do.
We've got away with that, haven't we?
Yeah, yeah. It's always the case, you get to a certain level of recognition and somebody's going to find you nauseating. And I don't know of anybody who actually dislikes you. You know, I mean, I haven't spoken to everybody, of course. But
we're the first people to put our hands up and say, hi, we're dicks. You know what I mean? There's nowhere really for anyone to go, is there?
That's true. Yeah, that's pretty shrewd thinking, that, actually. Yeah.
Yeah. Just be a total dick, open. And you're bulletproof.
Yeah, and of course, you've always come over as being compassionate people, like caring types of people. And that, you actually sound, that's the sound of the music, like caring music. It's weird that, because, I mean, there are other people who are more political than you, more overtly political, but it comes over as music which is never indifferent to other human beings. You know what I'm saying?
Yeah, I think it's a trying to be honest thing. And I think that comes from being together with your friends for so long. If I was to adopt a posture in my lyrics that the lads knew wasn't genuine or didn't feel genuine, then, and it's happened, they'll say, that doesn't feel right, that doesn't sound right, that makes me uncomfortable, and I change it.
Right, okay.
So it's... and also, the whole thing, the band isn't my platform to bang a drum from. It's like I'm reacting to the music that we all make together and trying to make something that we're proud of. That's really the rules. That's it, really.
Yeah, sure.
I think it's interesting that this record, we actually set out to make a record about love and hope and to offer that. In fact, the working title of the record was Love. And we've perhaps been less bashful this time about that message than we ever have before. I think we have a reputation for writing uplifting and hopeful songs. If very dark. In fact, the darkness in my lyrics is often overlooked.
Yeah, and because if you say things like it's all going to be magnificent, the people are going to think of dark things first and foremost, don't they?
No, exactly. You know, but then it's even if I do write dark stuff, it's kind of outshone by our anthems and our, you know. I'm reminded of what Alan Bennett said in a recent diary. He said he considers himself a radical. And he said, but I'm always talked about as being cuddly. He said, I think if I put a pitchfork through Judy Dench, they'd still describe me as a teddy bear.
Yeah, I get that. Yeah, ich sagte eben, dass die Band ziemlich prominent geworden ist. Und normalerweise ist der Fall, wenn eine Gruppe, eine Popband wirklich sehr groß wird und wirklich sehr berühmt wird, dass es Gegenwind gibt, dass es Leute gibt, die die Band eigentlich nervig finden oder sie finden ihre Persönlichkeiten irritierend und es wird dann über sie gelästert. Und mir ist aufgefallen, dass alle Leute eigentlich Elbow mögen. Und Guy sagt, ja, das liegt daran, dass sie wahrscheinlich die erste Band sind, die einfach von Anfang an gesagt haben, wir sind einfach Vollidioten, wir sind einfach Trottel. Und dann, wenn man so ist und so bescheiden ist, natürlich, dann ist man aus dem Schneider, dann kann keiner dich dann kritisieren. Und aber er meinte, wenn er das dann so ernsthaft sieht, ist es schon der Fall, dass die Band dafür bekannt ist, dass sie sehr viel Mitgefühl haben, auch für ihre Mitmenschen. Und das kommt einfach daher, dass sie immer versucht haben, einfach künstlerisch ehrlich zu sein. Und der künstliche Prozess ist ein ganz normaler, die reagieren aufeinander. Und keiner hat die Gelegenheit, größenwahnsinnig zu werden. Also wenn er dann irgendeine unbescheidene Haltung irgendwann gehabt hat im Studio oder sowas, dann wird er sofort zurechtgewiesen. Und er hat immer dann entsprechend reagiert. Die haben dafür gegenseitig gesorgt, dass sie bodenständig und nett und liebenswürdig bleiben. Und letztendlich ist es nur ihr Ziel, Musik zu machen, auf die sie stolz sind. Das ist letztendlich das Ziel. Und der Arbeitstitel für dieses Album war nicht Little Fiction, sondern Love, also Liebe. Und Liebe und Hoffnung. Und er denkt, dass das Album besonders offenherzig ist für ihre Verhältnisse. Die haben wirklich ihr Innerstes nach außen gekehrt auf dieses Album. Und es gibt auch durchaus melancholische und düstere Aspekte, die oft übersehen werden, weil die dafür bekannt sind, dass ihre Musik so erbaulich ist und optimistisch und schön. Und er verglich die Band gerade mit ein bisschen mit dem Dramatiker Alan Bennett, ein englischer Dramatiker, der gerne von sich sagt, dass er radikal ist von der Haltung her, aber wird trotzdem oft als kuschelig und als gemütlich eingestuft, als Menschen abgestempelt. Und er meinte, dass sogar wenn er eine Schauspielerin wie Judy Dench umbringen würde, dann würde wahrscheinlich man immer noch sagen, er hat es nicht so gemeint, er ist in Wirklichkeit nur ein Teddybär. Und er meinte, er weiß eigentlich, was Alan Bennett meint, dass egal, was sie machen, Elbow gelten immer als die total netten Typen von nebenan. Of course, you took a bit of time off to do solo work, didn't you? There was a solo album as well. Were you worried at the time that it might take something away from the impetus of Elbow, possibly? Or was it just...
I wouldn't have risked it. I wouldn't have done that. If the lads had said, no, you're not doing that, then I would have obeyed.
Right.
I wouldn't risk Elbow on a solo project. I did it because the lads were okay with it. And I meant I got to do a lot of things that they wouldn't let me do. Well, it's true. You know, it's like... and I had so much fun. And I think, if anything, that break made us really appreciate one another. Not that we've ever forgotten that, but it certainly freshened the impetus to want to make records together. Because as much fun as it was being the boss for a bit, and I was a very benign employer, as much fun as that was, it's not the same as having creative partners who are jointly responsible for the work and therefore as concerned as you about the output.
And when your drummer left, did you kind of think, oh, well, that doesn't matter, we're just going to carry on regardless? Or was there like a serious crisis for you?
Well, he left literally a few days before the writing trip last January that would be this, you know, the start of this album. So on hindsight, it wasn't really a shock because we probably did see it coming, but there was never any thought whatsoever of not carrying on.
No.
And it kind of almost blew out the cobwebs a little bit, and it was like a fresh start, and it was very exciting. I drove up with Pot, and even though we were sad that he'd gone, we were both very excited about what it meant, where we could go, how things would change.
It'd be nice to be cinematic about Jupp leaving, like it was one seismic event, but it wasn't, and relationships don't end because of one seismic event very often. Our relationship ended because of lots and lots of small things, and it was gradually eroded to the point where we all realised simultaneously that he had to go, and he realised that at the same time, you know. So it'd be dishonest to say that we're friends, we're not, but we don't bear him any ill will, you know, and we also owe him everything that we've got, and none of us have forgotten that. We all owe each other what we have.
Also Guy hatte letztes Jahr ein Soloalbum gemacht, ganz überraschend. Und ich fragte ihn, ob das ein Risiko war, ob die Band dadurch vielleicht gefährdet sein könnte, wenn er sowas als Alleingang macht. Und er meinte, nein, auf keinen Fall. Er hätte nie was riskiert, also was Elbow betrifft. Und er hätte das nie gemacht, wenn die anderen Kumpels in der Band nicht damit einverstanden gewesen wären. Und er hatte einfach das Gefühl gehabt, er wollte ein bisschen was anderes machen, also andere Dinge, die er nicht machen darf bei Elbow. Und er denkt, dass die Pause eigentlich wohltuend war. Es war irgendwie ein bisschen erfrischend. Und er konnte sein eigener Chef sein für kurze Zeit. Und das war auch ganz angenehm. Aber letztendlich findet er es doch besser, normalerweise mit anderen kreativen Partnern zusammenzuarbeiten. Und als der Drummer die Band verlassen hat, das war ein paar Tage bevor sie eigentlich mit dem neuen Album Little Fictions anfangen wollten. Aber das kam nicht total überraschend, weil es gab schon vorher natürlich mit ihm Stress. Und Pete sagt, dass es eigentlich der Fall ist, hat irgendwie den Ausdruck benutzt, dass damit sind die Spinnweben ein bisschen weggefegt worden, als der Schlagzeuger gegangen ist. Und einerseits, als er dann als sie angefangen haben mit diesem neuen Album, einerseits waren sie traurig, aber auch irgendwie aufgeregt, weil es war natürlich ein neues Kapitel, offensichtlich, ob sie es wollten oder nicht. Es musste ein neues Kapitel werden. Und Guy sagt, dass er das nicht alles schönreden will. Letztendlich war es eine blöde Trennung. Die sind auch nicht mehr mit dem Schlagzeuger befreundet. Es ging einfach nicht gut aus. Es gab viele kleine Dinge in der Vergangenheit, über die sie sich nicht einig waren, und es wurde immer schlimmer. Und daher war es ihm klar, dass er gehen musste, Richard, der Schlagzeuger. Und die waren eigentlich letztendlich froh, dass er gegangen ist. Aber letztendlich sind sie ihm immer noch sehr viel schuldig, weil die sind natürlich durch die Zusammenarbeit mit ihm auch so erfolgreich geworden. Und sie sind ihm dafür immer noch dankbar. Was part of the album not recorded in Scotland? Was that also an attempt to blow up the cobwebs in some way? Lots of Scottish fresh air? Did that actually give you anything which...
To be quite honest, that writing trip was planned to try and heal the wounds between Jupp and the rest of the band.
All right.
It was specifically planned to get our heads together and once more into the breach. So we decided to do it anyway, and I won't lie, it was very sad, and I'd say the overriding feeling was dismay. Unable to believe that he wouldn't try and claw it back. We hired a stately home called Gargunnock House, a landmark trust building, freezing cold, even with a great fire roaring in the main room. So three layers and set up around the great fire in the depths of winter. Plenty of whiskey, plenty of food. Pot did most of the cooking, didn't he? He's a good chef, his Pot. And yeah, the two songs that made the record from that session are Kindling, which is the last track on the album, and Head for Supplies. And I think you can hear the melancholy in them. You can hear the sort of quiet reflection in them. It was a strange week. It was the week Bowie died as well, which, not to join on any international mourning bandwagon, was profoundly affecting.
Right. So it's interesting that we can hear one of those songs now, because I was going to ask you about that, because people think about all these positive vibes surrounding Elbow and how you always sound so uplifting, and you say people overlook the darkness. I was going to ask you for an example of the darkness, and that's a good case in point, I take it.
Well, Kindling is about January, and it's about leaving the person you love to go to work or whatever, my wife lives in London, I live in Manchester and London now. An awful lot of train journeys in our romance. And although I wasn't one myself, I've been commuting with commuters and seeing the profound effect of working hard all around me. So
right, okay.
It's a song about finding the joy in the little things.
Right. And the fact you're not in Manchester all the time, does that make any difference to Elba? Because, I mean, Elba's always been very integral to the idea of Manchester, the quintessential Manchester band.
Mm-hmm.
And you got the Ancoats Community Choir.
Yeah.
You know, you haven't got the Community Choir from Berlin. You know, you've got one from Ancoats.
Yeah.
So you can't get more Mancunian than that, can you? And the Halley Orchestra. You haven't taken a London Orchestra, the Halley Orchestra. So it's all very much seems to be centred around that, and your voice seems to be so northern. You know what I'm saying? Do you think that there's still the essential quality of what you do? I mean, you may be apprehensive you might lose some of that if you spend too much time elsewhere.
I just think it's a magic place, and it has, you know, the more that we all travel, the more we realise what we have in our hometown. It's in all of our blood. It's impossible to shift, and our worldview is shaped by coming from that city. It'll always be there, right at the heart of the music.
Es sind Teil des neuen Albums Little Fictions entstand in Schottland. Und es war tatsächlich so, dass diese Reise nach Schottland geplant war, damals in der Hoffnung, dass sie sich vielleicht versöhnen könnten mit dem Schlagzeug. Aber das hat nicht geklappt und die sind natürlich dann alleine hochgefahren, um mit den Aufnahmen anzufangen. Die haben so ein schönes Haus in Schottland gemietet, das war sehr kalt war, obwohl sie ein großes Kaminfeuer hatten. Trotzdem haben sie ziemlich gefroren, aber es gab schönes Essen. Craig hat schön gekocht, es gab eine Menge Whisky. Und da sind vor allem zwei Songs entstanden, Kindling und Head for Supplies. Und Guy sagt, dass so typische Beispiele dafür sind, wie die neue Musik teilweise melancholisch geworden ist, weil sie das auch verarbeiten mussten, dass der Schlagzeuger die Band verlassen hat. Und gleichzeitig, es war im Januar, das war gerade der Monat, als David Bowie verstorben ist. Und da waren sie auch ziemlich mitgenommen, auch von der Nachricht. Und die beiden Songs, die da entstanden sind, die sind einfach so authentisch, so für die Gefühle, die sie empfunden haben zu dem Zeitpunkt. Und das Stück Kindling handelt ganz unmittelbar davon, wie man Abschied nehmen muss von Menschen, die man liebt, weil man woanders sein muss. Und er zum Beispiel, er ist zwar verheiratet jetzt, aber seine Frau lebt in London und er ist in Manchester und er pendelt immer hin und her und er sieht sie nicht oft genug. Und er ist auch viel Eisenbahn gefahren in letzter Zeit von Manchester nach London und er kriegt dann mit, also wie hart die Leute arbeiten, die teilweise wirklich lange Entfernungen fahren, von einem Ort zum anderen überhaupt ihren Alltag zu beschäftigen. Und das Stück handelt davon, das hören wir auch gleich. Und er sagt, dass Manchester ist immer noch für ihn ein sehr, sehr wichtiger Ort. Er nennt es ein magischer Ort. Die sind dort geboren und aufgewachsen. Und letztendlich, er könnte sich nie von dem Ort trennen. Und egal, wie viel sie verreisen durch die ganze Weltgeschichte, merken sie, was für ein besonderer Ort Manchester ist. Und es hat ihre Musik und alles geprägt, eigentlich, was sie gemacht haben, musikalisch. Und wir hören jetzt das Stück Kindling von ihrem neuen Album Little Fictions von Elba. And do you actually still think in terms of pushing the music forward? Is that something where you think, well, you get to a stage where you've paid your dues and you can just, you've been around the block a few times, so you feel free of any constraints in that respect. You can just more or less just do your own thing. Or do you actually feel in some way that you have a sense of a mission to keep on pushing the music forward?
I think between the four of us, we're each other's biggest critics, really. And any sort of laziness wouldn't be tolerated, really. We all listen to... Our musical tastes change constantly. And I think as they do, you bring a bit of what you're listening to the table.
Yeah. And you find yourself as well striking a chord and thinking, this feels right for now. And as your record comes out, you realise that lots of other people have arrived at this place in terms of the feel of music and the subject matter. You know, there's a certain sensibility of what Mark Lanegan calls sad disco, that amazing sort of period of electronica where pop music became melancholy disco music, and, you know, bands like Tears for Fears and Mark Almond, Soft Cell, and you know, and it's a really specific thing that was really important to a gay community in the UK that was about to come out en masse, which was an amazing thing to witness, particularly in Manchester, because, again, it felt like a first for the city that it sort of has such a thriving gay community. And all this stuff feeds into the music that's made. And I feel like the general darkness and confusion more than anything, I think, over the last 10 years, culminating in this sort of terrible sort of Brexit, Trump era, somehow it's opened a window to that era of sad disco. People are making records that sound like that again, and something of our sound is definitely owed to that era of 80s music, Tears for Fears and bands like that. And it's sort of, it feels comfortable. It feels like our first album felt comfortable when we brought it out. We felt like we were part of whatever was happening, and it feels like that again.
Right. So you're still staying true to yourselves and you're still staying truthful.
Yeah. You wait for your window to come round. You make the music you make as honestly as you can and as well as you can. And then every now and again, your window comes round. And I've seen it happen with other bands, like, because of our drummer leaving and stuff, a lot of people are talking about REM in reference to Elbow. And I've heard their music come in and out of Vogue 5-6 times in my life.
Right.
You know, suddenly celebrated as a new generation gets into it, and you know, it's interesting what pushes people's musical tastes. It's the same thing that pushes your writing aesthetics.
So, Sie machen sich schon Gedanken darüber, wie Sie sich musikalisch entwickeln sollten, inwiefern Sie dem Zeitgeist noch entsprechen. Aber Sie machen sich nicht wirklich Sorgen drum, und Sie sind einfach sehr selbstkritisch. Sie sind nie träge. Aber Ihr Musikgeschmack ändert sich schon im Laufe der Jahre, das merken Sie schon. Und Guy sagt es, Mark Lanegan hat einen schönen Begriff erfunden, Sad Disco, um bestimmte so traurige Disco-Musik und eine bestimmte Art von Musik zu beschreiben, Bands wie Tears for Fears oder Soft Cell damals in den 80er Jahren. Musik, die so wichtig war für die schwulen Gemeinde in Großbritannien, auch in Manchester, die es vorher gar nicht gab. Also es gibt ein großes Nachtleben in Manchester für die Schwulengemeinde, für die Gay-Community. Und das ist erst in den 80er Jahren tatsächlich entstanden. Und er denkt, dass die Musik, die sie jetzt machen, hat tatsächlich so eine Verbundenheit damit. Also er denkt, dass irgendwie hat das Gefühl, dass es ein neues Kapitel ist jetzt einerseits, aber andererseits ist die Musik irgendwie nostalgisch. Die neue Musik von Elbow hat was damit, dieses Sad Disco zu tun. Und er denkt, es passt auch zu dem Zeitgeist, weil es gibt schon so sehr viel Pessimismus und es gibt sehr viel Traurigkeit und Verwirrung, auch was so ein Thema wie Brexit betrifft, was Donald Trump betrifft. Und er denkt, dass als sie ihr Debütalbum damals gemacht haben, dann haben sie das Gefühl gehabt, dass es passend war zu dem Zeitpunkt. Es passte zu dem Zeitgeist. Und dasselbe Gefühl haben sie jetzt, also was ihr neues Album betrifft. Und er denkt, dass es der Fall ist, dass es Bands gibt, die manchmal in Mode sind und manchmal weniger in Mode. Und manchmal der Kreis schließt sich. Es gab eine Zeit, dass REM sehr beliebt war und irgendwann nicht mehr so beliebt. Und er sagt, dass REM jetzt wieder so ein Hip-Thema für viele junge Menschen geworden ist. Und er denkt, mit Elbow ist der Verlauf bestimmt vergleichbar. Right, well, thanks very much for talking to me. I appreciated that.
And no, very nice to talk to you again. Great to speak to you again.
Yeah, and I hope you're going to come on tour and play in Hamburg soon. It's not planned yet, is it? But
we're living in
hope.
Summer,
I think it's been rooted, and hopefully, yeah.
We're all living in hope here anyway, here in Hamburg.
Great.
Okay, good. And don't forget to send regards to your mum as well.
I will do, of course. Okay. I will. Mrs. Harrington, indeed. Right.
And she well, is she?
She's great, thank you. She's fighting fit.
Good.
If you ask her how she is, and she says, I've never been happier.
Oh, right, very good.
Yeah.
And still in the same place in Bury?
Yeah, still in Hollins, where we had tea that time.
Right, okay. Getting all nostalgic now. Yeah, it's the time flies, isn't it? I can't believe it's been like 17 years.
No, that's really crazy.
Because that was actually before, I think, your album came out, the first album. It was prior to that, I think.
God, yeah.
Yeah, well, just about the time of the release.
We were so thin.
Yeah. We haven't changed much, really, though. I mean, it's still... And
She mentions you every now and again. She goes, do you remember when you brought that film crew round? And they fell upon my cake.
Yeah, it was a lovely cup of tea. Remember that as well, yeah.
Yeah.
Okay, well, Appreciate it, you guys.
Nice one. Lovely
Cheers.
To talk
Thank
to you.
You.
All right, okay, bye-bye.
See you soon. Bye. Yeah,
bye-bye. Und dann jetzt zum Schluss. Head for Supplies, von einem Album Little Fictions von Elbow. Meine Studiogäste waren Guy und Pete von der Band.
NDR Info. Nachrichten.